Oxford Street, 16 Uhr, 250.000 Menschen, 4 deutsche Touristen mit Rollis. Das war schon ein Erlebnis. Übrigens war ich auch das erste Mal in einem Kaufhaus, was mir bis dahin völlig unbekannt war, namens Primark, gefühlt 15.000 Menschen in diesem Kaufhaus. Ein Wochenende der Stille wurde zu einem Wochenende der Massen. So war das auch am Samstag, das übliche Sightseeing in London. Menschen, Menschen, Menschen. Und das kulminierte das Ganze am Sonntagvormittag, als wir nämlich die Entscheidung trafen, eine Gemeinde zu besuchen. Nun gibt es in London sehr viele Gemeinden und mir war schon klar, dass es etwas schwierig sein würde, eine kleine Gemeinde zu finden. Wir entschieden uns also für eine etwas größere Gemeinde mit 8.000 Gottesdienstbesuchern. Sowas hatte ich auch noch nicht erlebt. Und wir saßen dort in diesem Gottesdienst mit den vielen Menschen. Und dann ist mir etwas passiert, was ich bis heute nicht vergesse und nicht vergessen habe. Das war das Kontrastprogramm zu diesem Wochenende, denn der Pastor dieser Gemeinde predigte über das Thema Einsamkeit. Nach einem Wochenende, wo man sich vor Menschen nicht retten konnte, in dieser Megacity London mit über 8 Millionen Menschen, sagte er, London ist vielleicht die Stadt in Europa mit der höchsten Dichte von einsamen Menschen. Es war eine sehr eindrückliche Predigt, weil sie eben eine Kontrastpredigt war. Einsame Menschen in London, das konnte ich mir gar nicht vorstellen, und doch hatte er recht. Und so bin ich dahin gekommen, mir selber mal ein paar Gedanken zu machen, und ich möchte euch daran teilhaben lassen an diesem Vormittag zum Thema Einsamkeit. Was ist eigentlich Einsamkeit? Die Frage zu beantworten ist gar nicht leicht, weil jeder von euch empfindet Einsamkeit ganz anders. Es gibt Menschen, die fühlen sich einsam, wenn sie einen Tag keine E-Mails bekommen, keine Nachrichten auf WhatsApp, keinen Anruf oder keiner, der einen mal anspricht. Und schon fallen sie in tiefste Einsamkeit. Und dann gibt es aber auch Leute, das weiß ich auch unter uns, die sind da nicht so anfällig. Die könnten 20 Jahre wie Robinson Crusoe auf einer einsamen Insel verbringen und fühlten sich pudelwohl. Also daran sieht man, das Thema Einsamkeit ist sehr individuell. Das hat ganz viel mit deiner Persönlichkeit zu tun, mit deinem Gefühlsleben, mit deiner Prägung. Manche sind schnell einsam und manche langsam. Dann gibt es einen Unterschied zwischen Alleinsein und Einsamkeit. Allein sind heute viele Menschen. Das sind nämlich Leute, die zum Beispiel allein wohnen. Es gibt Leute, die haben ihren Ehepartner verloren, also Witwen und Witwer. Es gibt in Deutschland 4,5 Millionen Menschen in einer solchen Lebenslage. Das ist sehr viel. Es gibt aber auch andere Singles, die sind noch nicht oder nicht verheiratet und leben einfach allein. Eine wachsende Gruppe in unserer Gesellschaft, immerhin 8 Millionen. Dann gibt es aber auch Leute, die sind geschieden, nicht wieder verheiratet. Leute, die alleinerziehend sind, auch das eine große Gruppe, steigende Tendenz, 3 Millionen. Jeder fünfte Deutsche lebt allein. In einer Stadt wie Berlin sind das sogar über 30% der Bevölkerung, die allein leben. Alleinsein ist zu einem Massenphänomen in unserer Gesellschaft geworden. Und natürlich hat Alleinsein auch manchmal was mit Einsamkeit zu tun. Man kommt nach Hause und keiner ist da. Aber Einsamkeit ist noch mehr. Einsam können auch Menschen sein, die gar nicht allein wohnen. Einsamkeit ist ein bitteres Gefühl, verlassen zu sein. Einsamkeit ist die Tatsache, dass man nicht verstanden wird. Einsamkeit bedeutet, dass man wichtige Dinge seines Lebens mit niemandem teilen kann. Ein tiefer Schmerz, sein Leben in wichtigen Bereichen ganz alleine führen zu müssen. Und vielleicht kennt das der ein oder andere auch, das Gefühl, zurückgelassen worden zu sein. Man fühlt sich verloren, ohne echtes Gegenüber. Man ist einsam. Einsamkeit kann Menschen an den Rand der Verzweiflung bringen und sogar in Depressionen stürzen. Ein Beispiel dazu. Neulich sprach ich mit einem Mann, der hatte vor kurzem seine Ehefrau verloren. Nach einiger Zeit der Krankheit war sie verstorben. Und wir fuhren zusammen im Auto und ich fragte ihn spontan, bist du einsam? Und er wurde sehr ruhig neben mir. Und er überlegte länger und dann sagte er, weißt du was, ich war schon immer einsam. Meine Frau ist den Weg des Glaubens nie mitgegangen. Das heißt, er litt natürlich unter dem Verlust seiner Frau, denn er war dann plötzlich auch allein. Aber er war vorher schon einsam, weil bei dem, was das Wichtigste in seinem Leben war, der Glaube an Jesus, seine Frau einfach nicht mitgegangen war. Das hatte den Mann einsam gemacht, schon zu Lebzeiten seiner Frau. Also wir sehen, Alleinsein ist schon schlimm genug, aber Einsamkeit befällt auch Menschen, die vielleicht in normalen sozialen Beziehungen leben. Einsamkeit. Einsamkeit ist übrigens nicht nur ein Phänomen von älteren Leuten, sondern auch von jungen Menschen. Die Kinderpsychologen sagen, dass es Einsamkeitsphänomene auch schon bei Kindern und Jugendlichen gibt und das mit zunehmender Tendenz. Vor einiger Zeit las ich dazu einen Artikel, der hatte eine interessante Überschrift, der hieß Vernetzt und doch allein, warum Facebook einsam macht. Es war das Phänomen, dass zwar heute auch viele junge Leute durch die sozialen Netzwerke unglaublich viele Kontakte haben und Freunde haben, aber letztendlich zutiefst einsam sind. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass eine Internetfreundschaft in Anführungsstrichen ja auch nicht zu vergleichen ist mit einer realen Freundschaft, mit einer realen Beziehung. Und deswegen können auch soziale Netzwerke einsam machen. Übrigens, es gibt viele Gründe, warum Menschen einsam sind. Es gibt zum Beispiel eine selbstverschuldete Einsamkeit. Es soll ja ab und zu, natürlich nicht in dieser Gemeinde, auch schwierige Menschen geben, Querulanten oder Dickköpfe, mit denen es keiner gut kann. Dass solche Leute am Ende sehr einsam sind, kann man verstehen. Und ich würde behaupten, es ist ihre eigene Verantwortung, wenn sie gemieden werden von anderen. Aber es gibt auch andere Gründe, warum Menschen einsam sind. Zum Beispiel die Leute, und da muss ich etwas ruhiger werden, die viel arbeiten. Die Workaholics. Die haben ja gar keine Zeit, um Kontakte zu knüpfen. Die haben keine Zeit zur Beziehungspflege. Die haben einfach keine Zeit für tiefe Freundschaften. Menschen, die sich rühmen, dass sie viel arbeiten, sind oft einsam. Und auch Führungskräfte sind oft einsam. Man muss ja nicht denken, dass wenn man die Karriereleiter hochgestiegen ist und ganz oben ist, dass man viele Freunde hat. Ganz im Gegenteil, je weiter oben man steht, desto einsamer wird man. Eine erschütternde Erfahrung. Es hat manchmal auch mit dem sozialen Stand zu tun. Ich kenne arme Leute, die sind sehr einsam, weil sie gemieden werden von der klassischen deutschen Mittelschicht, weil sie eben nicht ins System passen, weil sie nicht das richtige Auto fahren oder die richtigen Klamotten tragen, weil sie einfach nicht das Geld haben und werden ausgegrenzt in unserer Gesellschaft und manchmal auch in unseren Gemeinden und werden einsam. Aber liebe Gemeinde, ich kenne auch reiche Leute, die sehr, sehr einsam sind. Geld kann nämlich einsam machen. Man wird gemieden, weil man eben Millionär ist oder viel Geld hat, weil die Leute irgendwie Angst haben oder Komplexe, mit einem zu sprechen. Und da wird man einsam. Das gibt es auf beiden Seiten der sozialen Spirale, die Einsamkeit. Es gibt viele Gründe, warum Menschen einsam sind, zum Beispiel auch unvergebene Schuld. Wenn man was auf dem Kerbholz hat, das kann sehr, sehr einsam machen. Die Leute, die im Gefängnis sitzen, die sind ja nicht nur einsam, weil sie im Gefängnis sitzen, das könnte man noch verstehen. Da ist schwer, soziale Kontakte nach außen zu halten. Sondern die sind auch innerlich häufig einsam, weil sie mit ihrer Schuld nicht richtig umgehen können. Weil da keine Vergebung mehr möglich ist. Das kann dich tief einsam machen, auch in deinem persönlichen Leben. Es gibt, ich sagte schon, auch bestimmte Berufsgruppen, die einsam sind. Ich sage jetzt etwas sehr vielleicht Erschütterndes, aber meine Erfahrung ist, eine der Berufsgruppen, die am einsamsten sind, sind oft Pastoren, Seelsorger. Menschen, die also mit den Nöten anderer konfrontiert sind und die dann ein Seelsorgegeheimnis haben. Die dürfen das ja nun, Gott sei Dank, nicht weitersagen an jemand anders. Das kann aber dich sehr einsam machen. Wenn du bestimmte Dinge nur mit dir selber und Gott ausmachen kannst, das kann einsam machen. Seelsorger, Pastoren sind oft einsame Menschen. Und ich will euch sagen, Einsamkeit, das ist ein großes Problem unserer Gesellschaft. Neulich hörte ich im Radio eine Sendung über die Telefonseelsorge in Marburg. Da wurde ein Telefonseelsorger, also die Leute, die am Telefon sitzen, man kann da anrufen, gefragt, was ist denn das größte Problem, mit dem die Telefonseelsorge konfrontiert ist? Und das ist ganz einfach, das ist Einsamkeit. Es kommen jeden Tag Anrufe in der Telefonseelsorge von Menschen, die einfach jemand brauchen, mit dem sie mal telefonieren können. Und er erzählte, letzten Samstag hätte ein Mann angerufen, der hätte gesagt, bitte, bitte legen Sie nicht auf, ich spende Ihnen 50 Euro, wenn Sie mir einfach mal eine halbe Stunde zuhören. Einsamkeit. Und wenn du nicht glaubst, dass es Einsamkeit gibt, dann gehe einfach mal in die Alten- und Pflegeheime unserer Stadt und höre dir mal von alten Menschen an, die einsam geworden sind, weil sie keiner besucht. Einsamkeit. Deswegen die Frage, was sagt der Glaube eigentlich dazu? Was sagt die Bibel dazu? Ich habe dann mal angefangen, nach dieser Predigt in London, mal so ein bisschen die Bibel durchzugucken. Gibt es da auch einsame Menschen? Und ich war überrascht. Die Bibel kennt unglaublich viele einsame Menschen aus ganz unterschiedlichsten Gründen. Ich war zum Beispiel überrascht, dass es den ersten einsamen Menschen schon auf Seite 2 in der Bibel gibt. Der hieß nämlich Adam. Schon mal gehört? Das war mir gar nicht so bewusst. Man kennt natürlich die Geschichte von Adam und Eva, aber man kennt doch nicht die Geschichte des einsamen Adams. Da hat Gott den Adam geschaffen, diesen tollen Kerl, der alles konnte, der Tarzan oder was weiß ich, fehlerlos. Aber es gab einen Makel an ihm. Er war einsam. Alles war gut in der Schöpfung, sogar sehr gut. Aber gleich auf Seite 2 kommt der Satz, es ist nicht gut. Und dann kommt der Zusatz, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Der Mensch ist also offensichtlich von Anfang an bei Gott in einem Gegenüber zum Du geschaffen. Er braucht den anderen überhaupt, um Mensch sein zu können. Er braucht die soziale Beziehung zu jemand anders, die Freundschaft zu anderen, dann auch später natürlich die Ehe, aber hier erstmal die Beziehung überhaupt zu jemandem, um ganz Mensch sein zu können. Der Mensch ist ein Du-Wesen, er ist kein Ich-Wesen. Das macht schon die Seite 2 in der Bibel deutlich. Der Adam war einsam. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, die Einsamkeit war ja über eine überschaubare Zeit. Also es dauerte vielleicht, ich weiß nicht, 5 Minuten oder so und da war das Problem gelöst. Da kam dann Eva, eben die Frau, das Gegenüber, die soziale Beziehung. Aber es zeigt eben, dass Einsamkeit etwas ist, was von Anfang an in der Schöpfung da war. Die Bibel kennt das. Und wenn man die Bibel dann weiter durchgeht, dann lesen wir von anderen Leuten, die einsam waren. Da war zum Beispiel Kain, zweite Generation, der hatte seinen Bruder Abel ermordet und dann war er plötzlich einsam. Schuld macht einsam. Das sehen wir bei Kain, der wurde gemieden, der war gefürchtet, der war allein. Wir lesen, Noah war einsam. Ein paar Kapitel weiter. Das war ja der Gerechte, der Gottesfürchtige, der Mann Gottes. Also nicht nur Schuld kann einsam machen, sondern auch Christsein kann einsam machen. Gerecht zu sein kann dich einsam machen. Plötzlich bist du der Außenseiter in der Klasse, nur weil du dich an Gottes Gebote hältst. Das kann tief einsam machen. Mose war einsam, der große Führer des Gottesvolkes. Also eine Leitungsfunktion hatte der ja. Und er war völlig allein. David war einsam. Er hat ganze Psalmen darüber geschrieben. Jona war einsam, weil er so verbittert war. Nachdem er Ninive die Botschaft Gottes gebracht hatte, kam irgendwie dann der Frust über ihn und er zog sich zurück in die innere Höhle. Man könnte auch sagen, typischer Mann. Ja, grämte sich, zog sich zurück und war plötzlich einsam. Paulus war einsam. Am Ende seines Lebens heißt es mal, alle meine Mitarbeiter haben mich verlassen. Petrus war einsam, als er Jesus verraten hat. Da war er ganz allein und er weinte bitterlich. Einsamkeit ist etwas, was die Bibel uns nicht verschweigt. Und auch große Menschen der Bibel haben Einsamkeit erlebt. Aber liebe Geschwister, es gibt noch jemanden anderen, den ich entdeckt habe, der tief einsam war. Und das ist viel entscheidender. Das war unser Herr. Jesus hat tiefe Einsamkeit erlebt. Stunden der Ablehnung und des Unverstandenseins. Es ging gleich eigentlich am Anfang los. Er kam in das Volk Israel, in das Volk Gottes und sie haben ihn abgelehnt. Er kam in das Seine, sagt mal Johannes, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Also man könnte sagen, er kam nach Hause und die Leute wollten ihn nicht und stießen ihn wieder raus aus dem Haus. Auch seine Jünger haben ihn oft nicht verstanden. Das ist auch eine kuriose Geschichte in den Evangelien, wie er immer wieder seinen Jüngern was erklärt hat und sie waren schwer von Kapé und haben es nicht kapiert. Das kann auch sehr einsam machen, wenn man eine bestimmte Vision hat und keiner zieht mit. Und sowas gibt es auch in der Gemeinde. Man will irgendwas erreichen, man hat eine Vision von Gott und keiner zieht mit. Auch in der Gemeinde kann so etwas sehr einsam machen. So war es auch bei unserem Herrn. Sie haben ihn nicht verstanden. Und kennst du das Gefühl, unverstanden zu sein? Aber dann, das ist vielleicht die Kulmination der ganzen Geschichte, gibt es einen Punkt in der Geschichte Jesu, wo die Einsamkeit mit Händen zu greifen war. Das war, als er am Kreuz hing auf Golgatha. Man sagt ja so im Volksmund, ich fühle mich von Gott und der Welt verlassen. Das kennt ihr, das sagt man ja so. Das ist ein Satz, den ein Mensch eigentlich nicht sagen kann. Den kann nur einer sagen, das ist unser Herr. Denn als er am Kreuz hing, da rief er aus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es gab eigentlich nur eine Situation in der Weltgeschichte, wo Gott tatsächlich nicht mehr da war. Das war, als Jesus am Kreuz deine und meine Sünden auf sich nahm. Das heißt, der Punkt der tiefsten Einsamkeit in der Geschichte der Menschheit war Golgatha, weil sich Gott abwenden musste in dem Moment, wo die gesamte Schuld der Menschen auf Jesus lag. Und da war Jesus zutiefst einsam. Da war er wirklich von Gott und den Menschen verlassen. Eigentlich in der schönsten Situation der Weltgeschichte, in der Erlösungsstunde, war Jesus ganz allein. Und er hat für uns das Problem der Einsamkeit gelöst am Kreuz auf Golgatha. Also wir sehen, es gibt Menschen in der Bibel, die sind tief einsam. Und selbst unser Herr war in der schwierigsten Situation seines Lebens von Gott und auch von seinen Jüngern, von den Menschen verlassen. Gethsemane ist noch ein Beispiel. Da betet er, da ringt er mit dem Tod. Und wo sind die Jünger? Sie schlafen. Einsam. Wenn ich jetzt die Predigt hier beenden würde, würdet ihr alle in die Depression fallen. Aber es geht ja noch ein Stück weiter. Denn die Frage, was der Glaube eigentlich zum Thema Einsamkeit zu sagen hat, ist ja noch was anderes. Und ich war so froh, als ich die Bibel durchging, dass ich ja nicht nur diese erschütternden Beispiele gesehen habe von Menschen in Einsamkeit, sondern auch überall dann diese Lösungen, die Gott schenkt. Und ich möchte euch Mut machen, gerade die, die mit Einsamkeit auch zu kämpfen haben, hört auf den letzten Teil meiner Predigt, der heißt, Gott hilft dir in deiner Einsamkeit. Es gibt viele Beispiele von Menschen in der Bibel, die Gott gerade in dieser bitteren Situation der Einsamkeit erlebt haben. Eine der schönsten Geschichten ist im Alten Testament die Geschichte des Propheten Elia. Ich kann mich mit Elia so ein bisschen identifizieren von der Situation. Der war nämlich einer, der hatte für Gott sich richtig reingehängt. Der hatte alles gegeben, um Gott Ehre zu machen. Der hatte gegen diese Baalspriester gekämpft, also gegen die Feinde. Das war ja sehr schwierig. Und übrigens, er war allein in diesem Kampf. Da waren nicht noch 1000 andere Leute. Das hat er ganz alleine durchgezogen. Und das war natürlich auch anstrengend. Und da ging es um Leben und Tod. Der hat alles gegeben, um Gott zu verherrlichen. Und vielleicht empfindest du das auch bei dir. Du bist engagiert in der Gemeinde, du arbeitest mit, keine Ahnung, in der Jungschar, Teenkreis, Jugend, Chor, was immer, und hängst dich voll rein. Und dann kommt die Situation, nachdem es viele Siege gegeben hat, dann kommt dieser Elia an seine Grenzen. Brutal. Da stellt ihm Isabel nach und will ihn töten. Und da haut er ab und landet in der Wüste unter einem Ginsterstrauch und ist Mutterseelen allein. Kein Mensch da. Und er ist am Ende seiner Kraft und am Ende seiner Nerven. Er ist allein und er ist auch einsam. Und in 1. Könige 19 fängt dann Gott an, Elia wiederherzustellen. Das Erste, was Gott macht immer in der Einsamkeit, ist, er sieht ihn. Und das ist gar nicht so selbstverständlich, weil Gott muss sich ja auch heutzutage noch um ein paar andere Milliarden Menschen kümmern, nicht nur um mich. Aber Gott, das ist das Erste, sieht immer den Einsamen, der keinen mehr hat, den keiner sieht. Da ist Gott und er sieht diesen armen, einfachen Propheten, diesen Gottesheld unter dem Ginsterstrauch in der Wüste. Und dann macht Gott immer was Zweites, er spricht mit ihm. Das Ansprechen des Einsamen ist schon die erste Lösung, um die Menschen aus der Einsamkeit herauszuholen. Sprecht sie an. Gott redet mit Elia, er nimmt ihn ernst, er gibt ihm Nähe, er gibt ihm Wärme, er gibt ihm Kommunikation. Dann gibt er ihm auch was zu essen, also er heilt auch seine physischen Bedürfnisse. Und dann kommt's, ganz zum Schluss, dann holt er ihn heraus aus seiner Einsamkeit, aus seinem Schneckenhaus. Und dann sagt er diesem Elia, du weißt du was? Ich habe noch 7000 übrig gelassen in Israel. Da war einer von überzeugt, ich bin der letzte Mohikaner. Es gibt keine anderen Leute. Nur ich bin übrig geblieben und Gott öffnet ihm die Augen und sagt, es gibt noch 7000 andere. Im Grunde genommen sagt er ihnen, ich übertrage das mal auf heute, schau dich doch mal um in deiner Gemeinde. Ja, und als ich da mit den 8000 Leuten da in London sah, hätte man sagen können, genau das ist es. Ja, schau dich um, da sind noch viele, viele andere, auch hier in Gießen und darüber hinaus. Du bist nicht der letzte Mohikaner. Es gibt noch viele andere mit dir auf dem Weg. Und er öffnet ihm die Augen und er nimmt ihn wieder an. Es ist eigentlich das, was Jesaja mal in Kapitel 49 des großen Jesaja-Buches sagt. Könnte eine Mutter ihren Säugling vergessen? Fragezeichen steht da. Und dann kommt die Antwort, die so einfach und eindrücklich ist. Selbst wenn eine Mutter ihren Säugling vergessen würde, Klammer von mir, was hier eigentlich völlig ausgeschlossen ist, aber selbst wenn das so wäre, ich werde dich nie vergessen, spricht der Herr. Was ist das für eine unglaubliche Zusage von Gott, dass wenn du von allen vergessen würdest, es einen gibt, der dich nicht vergisst, das ist unser Herr. Und das hat Elia erlebt. Und da gibt es eine zweite Geschichte, die würde ich euch auch noch erzählen, aus dem Neuen Testament, die mich tief beeindruckt hat. Das ist eine Geschichte von Jesus. Und die steht in Johannes Kapitel 5. So eine ähnliche Geschichte wie Elia im Alten Testament. Da kommt Jesus mit seinem Stab von Jüngern und Nachfolgern an einen Teich in Jerusalem. In Jerusalem, übrigens heute fliegt eine Gruppe von uns gerade nach Israel, ja, mit Gerhard Duske, und die werden da auch sein, wo ich jetzt mit euch hingehe, an den Teich Bethesda in Jerusalem. Kann man sich heute noch anschauen. Und dieser Teich Bethesda hatte so Säulenhallen, hatte eine Besonderheit. Da lagen nämlich kranke Menschen, wahrscheinlich mehrere Hunderte. Und in unregelmäßigen Zeiten kam es vor, dass das Wasser sich bewegte, weil ein Engel vom Himmel kam. Und wer als erster zu diesem Wasser kam, wenn es sich bewegte, der wurde wieder gesund. Ganz eigentümliche Geschichte. Und dann kommt Jesus also mit seinen Jüngern zu diesem Teich. Und da passiert Folgendes. Da sieht Jesus einen Mann, der, heißt es im Text, 38 Jahre an diesem Teich gelegen hatte, ein Gelähmter offensichtlich, und der nicht schnell genug in dieses Wasser kommen konnte, weil er war ja auch gelähmt. Und den sieht Jesus. Das ist schon erstaunlich, weil wahrscheinlich ganz viele andere Leute um Jesus herum waren, die geheilt werden wollten. Aber ihn sieht Jesus. Genauso wie bei Elia. Ihn, den Einsamen, den sieht Jesus. Und da spricht Jesus ihn an, also wie bei Elia, Aufmerksamkeit. Er nimmt ihn ernst, er versteht ihn und fragt ihn, willst du gesund werden? Und dann kommt eine Antwort von diesem Mann, diesem Gelähmten, und die hat mit unserem Thema zu tun. Dieser Mann sagt, in Johannes 5, Vers 7, Herr, ich habe keinen Menschen. Das Hauptproblem dieses Mannes war nicht, dass er gelähmt war. Das Hauptproblem dieses Mannes war, er war zutiefst vereinsamt. Er hatte 38 Jahre dort gelegen und kein Mensch hat sich um ihn gekümmert. Kein Mensch hat sich über ihn erbarmt. Niemand hat ihm geholfen, in dieses Wasser zu kommen. 38 Jahre. Der Mann war sozial völlig isoliert. Herr, ich habe keinen Menschen. Wenn einer einsam war, dann war es dieser Mann. Und was macht Jesus? Er macht zwei Dinge. Erstens, er macht ihn wieder gesund. Er befreit ihn von seiner Lähmung. Der Mann konnte wieder laufen. Aber das dürfen wir nicht vergessen. Jesus macht noch was Zweites in diesem Text. Und das ist für mich das Entscheidende. Er löst ihn auch von seiner Einsamkeit. Denn wenn wir den Text weiterlesen, Johannes 5, dann lesen wir, dass er kurze Zeit später im Tempel ist. Jesus findet ihn, heißt es in Vers 14, im Tempel. Da ist ein Mann 38 Jahre einsam gewesen am Teich Bethesda. Und Jesus befreit ihn von der Lähmung und er befreit ihn von der Einsamkeit. Und was macht der Mann? Er geht in den Tempel, er geht in Gemeinschaft, er ist wieder unter den Menschen angekommen. Das finde ich so faszinierend. Gott befreit uns nicht nur von unseren körperlichen Leiden, heißt der Text, sondern auch von unseren seelischen. Er hat wieder Anschluss gefunden. Er ist rausgekommen aus seiner Isolierung und aus seiner Höhle. Herr, ich habe keinen Menschen. Und Jesus sieht ihn. Das sind wundervolle Geschichten. Das waren jetzt nur zwei von vielen, im Alten wie im Neuen Testament, wie Menschen aus der Einsamkeit herausgeholt und in die Gemeinschaft gestellt werden durch Gott. Deswegen möchte ich dich fragen, heute Morgen auch sehr persönlich, bist du einsam? Bist du allein? Kennst du dieses Gefühl, unverstanden zu werden? Hast du niemanden, mit dem du die wichtigen Dinge deines Lebens austauschen kannst? Dann sag es Jesus. Jesus sieht dich, auch heute Morgen, und er kennt dich. Sag es ihm, schrei es ihm, klag es ihm, schrei es heraus, wie der gelähmte Herr, ich habe keinen Menschen. Und dann lass dich auch heilen von Jesus. Jesus ist jemand, der dich versteht in deiner Einsamkeit, weil er diese Einsamkeit selber erlebt hat. Sag es ihm, schrei es ihm raus, sprich mit ihm, lass dich auf ihn ein. Und dann öffne die Augen wie Elia. Es gibt noch 7000 andere Leute, die auch auf dem Weg sind mit dir. Schau dich um hier in der Gemeinde. Es gibt Menschen, die dich verstehen, auch in deiner Einsamkeit, und die mit dir in eine Beziehung treten wollen, so wie Gott auch. Öffne die Augen. Komm heraus aus deiner Höhle und lass dich wieder auf Gemeinschaft ein, damit du gesund wirst. Und ich sage auch, wenn Einsamkeit wie eine Hornhaut deine Seele umschließt, dann lass dir helfen, vielleicht auch professionell. Komm in diese Gebetsecke, die wir dort hinten haben, vielleicht auch heute nach dem Gottesdienst und fang an, mit jemandem zu beten, auch für deine Einsamkeit. Vielleicht ist das der erste konkrete Schritt, den du tun musst, um aus dieser Höhle rauszukommen. Jesus sieht dich und Jesus will dir helfen, auch in deiner Einsamkeit. Zurück nach London, zu unserem einsamen Wochenende damals. Als wir diese Gemeinde verließen, bekam ich noch so ein Schlüsselerlebnis, was so ein bisschen mit der Predigt zusammenhängt. Ich hatte nämlich beim Reingehen nicht gesehen, dass im Eingang dieser Predigt so ein Motto dieser Gemeinde stand. Das sah ich erst beim Rausgehen, und diese Gemeinde versuchte, nach diesem Motto zu leben. Und dieses Motto war eigentlich genau wieder das Kontrastprogramm zur Einsamkeit. Das Motto dieser Gemeinde hieß Welcome Home, willkommen zu Hause. Diese Gemeinde wollte für die einsamen Londoner ein Zuhause sein. Und wer zu Hause ist, der ist eigentlich nie einsam. Und ich dachte mir, Mensch, wenn jede Gemeinde auf der Welt mal ein solches Motto hätte, Welcome Home, willkommen zu Hause, und Gemeinden Orte würden, wo die vielen einsamen Menschen auch in unserer Gesellschaft ein Zuhause finden mit Gott und den Menschen, dann würde es vielleicht auch in unserer Welt anders aussehen. Welcome Home, bei Gott und in der Gemeinde. Gott segne euch.